Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 5 der ATP-Finals ist zu Ende. Wir haben heute zum 49. Mal den Klassiker zwischen Roger Federer und Novak Djokovic gesehen und das mit einem etwas unerwarteten Ergebnis. Herzlich willkommen zu unserem vierten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den ATP-Finals. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es war heute alles um dieses Spiel zwischen Novak Djokovic und Roger Federer aufgebaut. Wir wussten vorher, die beiden werden irgendwann aufeinandertreffen, dass es dann diese Konstellation werden würde. Das war natürlich perfekt. Wir wussten schon vorher, Dominic Thiem war durch und Novak Djokovic und Roger Federer haben quasi ein Viertelfinale gespielt. Winner takes it all, Winner kommt ins Halbfinale, Verlierer muss zu Hause bleiben. Besser geht's eigentlich nicht und das hat man in der Halle dann auch gesehen.
Ja, sie war komplett ausverkauft. Hatte dir gesagt, draußen wurden sogar, soweit ich sehen konnte, Tickets auf dem Schwarzmarkt vielleicht verschenkt, vielleicht verkauft, wer weiß es schon. Auf jeden Fall war das Interesse unglaublich hoch. Das hat man dann eben gemerkt. Gefühlt war auch die Anlage noch ein bisschen lauter aufgedreht, als sie sonst ist. Der Jubel war sowieso lauter. Also es war, wenn auch nicht das beste Match der Woche, so sicherlich das stimmungsvollste.
Und es waren auch einige Prominente wieder dabei, die dieses Jahr schon durchaus für Aufsehen gesorgt haben in Wimbledon. Unter anderem Woody Harrelson war da und auch John Bercow wieder, früherer Speaker des Unterhauses, mal wieder in Roger Federer-Klamotten. Du hast ihn heute zum ersten Mal gesehen, ne?
Ja, also das heißt, ich kann ihn nicht sehen, weil meine Augen nicht gut genug sind, aber ich habe ein T-Shirt gesehen, was dort unten sehr animiert geklatscht hat. Und dann wurde noch dann auch jemand jetzt in der Referenz drauf genommen, der Pressekonferenz war ein berühmter Mensch aus den Bergen da, der mit Roger Federer schon mal durch die Alpen gekraxelt war und die beiden schienen sich zu kennen. Sorry, ich weiß leider nicht, wer er war, aber Federer wurde nachher sogar auf ihn angesprochen. Also, das war dann die große Prominenz, die sogar in der Halle interviewt wurde. Das haben wir ja auch noch nicht so häufig.
Bear Grylls hieß er.
Aha.
Und der war mit Roger Federer zusammen, ja, hiken etc., ist ein ehemaliger britischer SAS-Soldat, Abenteurer, Dokumentarfilmer. Ich kannte ihn vorher auch nicht, ich kannte nur den Namen. Ist auch egal, wir sind auch kein Promi-Podcast oder so, auch wenn wir das zwischendurch gerne wären. Wir müssen über das Spiel sprechen. Und das Spiel war heute bemerkenswert. So anders kann ich es gar nicht sagen. Roger Federer hat das Spiel mit 6-4 und 6-3 gewonnen. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wie könnte das Spiel ausgehen. Und ich habe zu dir gesagt, das wird Novak Djokovic in zwei Sätzen gewinnen. Ich hatte ja vor dem Turnier gesagt, dass Novak Djokovic dieses Turnier gewinnen würde. Er machte auf mich den stärksten Eindruck. Und gerade dann, wenn es darum geht, die Konkurrenten in den Top 10 zu besiegen, ist Novak Djokovic eigentlich immer da. Roger Federer hat heute über weite Strecken, über fast den gesamten ersten Satz und über weite Strecken des zweiten Satzes fast perfektes Tennis gespielt.
Und Djokovic hat, das fand ich ganz interessant, wie er das Wort benutzt hat, neutrales Tennis gespielt. Er hat nicht kolossal schlecht gespielt, wo er ganz viele Punkte einfach nur mit Fehlern daher oder weggegeben hat, aber es hat ihm auch so ein bisschen die Linie und vor allem das Besondere gefehlt. Dir war schon, während wir schauten, aufgefallen, dass er zwischendrin mal sehr aggressiv gespielt hat. Dann hat er eben so ein bisschen richtungslos zwischendrin gespielt. Und wie gesagt, es war keine katastrophale Leistung, aber es war irgendwie so ein bisschen so eine Leistung, die einen nicht gerade aus dem Sitzen riss. Aber bei Federer war es ganz andersrum. Der hat eigentlich von Anfang an ziemlich überragendes Tennis gespielt, hat sehr gut aufgeschlagen, hat von der Grundlinie A Tiefe drin gehabt, B ziemlich aggressiv angegriffen. Das war Federer in absoluter Höchstform und Djokovic, der so gar nicht da reingekommen ist.
Djokovic hat im ersten Aufschlagspiel einen Doppelfehler gehabt. Da hatte Roger Federer auch gleich einen Breakball und den konnte er aber nicht nutzen und konnte Novak Djokovic das 1-0 machen. Dann das 1-1 war ein relativ klares Aufschlagspiel von Roger Federer. Dann verlor Novak Djokovic seinen Aufschlag zu 0, unter anderem mit zwei weiteren Doppelfehlern. Und ich habe hinterher nach dem ersten Satz gedacht, ja, so richtig viel falsch gemacht hat Novak Djokovic nicht, außer dieses eine Aufschlagspiel. Das war das Aufschlagspiel, was letzten Endes den Satz für Roger Federer gebracht hat. Aber Novak Djokovic in dem Aufschlagspiel war er überhaupt nicht da und Roger Federer konnte quasi abräumen. Und da hat er auch sehr aggressiv gespielt. Wir haben über den Aufschlag gerade schon gesprochen. Sein Return und vor allen Dingen seine Rückhand hat er mit unglaublicher Wucht gespielt und vor allen Dingen ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, da war wenig Slice drin. Da war auch wenig Topspin drin, die kam einfach hart und flach in die Rückhand zurück. von Novak Djokovic und so hat er auch die Punkte gemacht. Besagtes Aufschlagspiel, das du ansprichst, waren ihm zwei Doppelfehler drin. Übrigens interessanterweise begleitet von einigem Applaus aus dem Publikum. Da waren also ziemlich klare Federer-Fans dort. Und abseits dieser beiden Doppelfehler waren zwei Punkte von Federer dabei, wo er einfach enormen Druck mit Tiefe gegen Djokovic gemacht hat, wo er ihn einfach ganz schnell weggedrängt hat. Und Djokovic ist der absolute Meister darin, solche Bälle auszugraben und dann vielleicht noch mit einiges an Schmackes zurückzubekommen, aber da hat er einfach keine Chance gehabt, weil Federer die Bälle so früh genommen hat, weil er hart und vor allem flach durchgezogen hat. Und das war unter Umständen sogar die stärkste Phase von Federer, diese 5 Minuten, aber sie haben den Ton so sehr gesetzt und er hat nachher eben überragend aufgeschlagen, finde ich aber erst auch so richtig nach ab Mitte des ersten Satzes, dass das ihm wahrscheinlich so erst das Bein gestellt hat und ihn dann noch über das eigene Bein rübergeworfen hat. Und ihm dann den Popo versohlt hat, um das Bild zu komplettieren.
Das war, wenn man es vom Judo erkennt, das war eine große Wertung, die Roger Federer mit Novak Djokovic da im ersten Satz gemacht hat. Lass uns über die Aufschlagstatistiken von Roger Federer sprechen. 83% erste Aufschläge. Er hatte irgendwann Mitte des ersten Satzes, knapp bei 90 war er dann, insgesamt 83%. 84% seiner ersten Aufschläge, da hat er den Punkt gemacht. 16 von 19. Er hat von seinem zweiten Aufschlag 4 von 4 Punkte gemacht. Er hat also insgesamt nur 3 Punkte bei eigenem Aufschlag im ersten Satz abgegeben und hat überhaupt nichts anbrennen lassen bei eigenem Aufschlag. Da gab es nichts zu holen. Und das für den stärksten Return-Spieler der Welt. Novak Djokovic hat hinterher in der Pressekonferenz sogar gesagt, ich konnte seinen Aufschlag nicht lesen. Und das habe ich, glaube ich, noch nie von Novak Djokovic gehört.
Das ist auch überraschend. Und die Anzahl an Assen war wirklich erstaunlich. Unter Umständen wären da sogar noch 2, 3 mehr dabei gewesen. Da waren so ein paar Lets dabei, also wo er so leicht am Netz hängen geblieben ist, aber dann trotzdem zum Ass reingegangen ist. Und zwischendrin hat Federer sogar beim zweiten Aufschlag einen Ass gesetzt. Und das war so ein bisschen das Erstaunliche, dass Djokovic eigentlich bis auf eine Phase, wo er einen Breakball zu Beginn des zweiten Satzes, zwei Breakbälle sogar zu Beginn des zweiten Satzes hatte, und das Gefühl hatte, ja, jetzt hat er ein bisschen besser returniert. Davon ab hat er es eigentlich nie geschafft, irgendwie in diese Aufschlagspiele reinzukommen. Und es lag daran, dass er die Bälle halt einfach nicht häufig genug übers Netz bekommen hat mit dem Return.
Federer hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, er habe vor dem Spiel 1,25 Stunden mit seinem Team gesprochen. Wir hören gleich noch den O-Ton aus der Pressekonferenz. Aber da war schon eine richtig große Vorbereitung. Das ganze Team hat zusammengesessen, was können wir machen, was können wir anders machen als zum Beispiel in den letzten Spielen. Und Roger Federer hat hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, man hat mir vorher gesagt, ja, das letzte Mal, als ich Novak Djokovic besiegt habe, das war noch vor der Knie-OP. Das war bei den World Tour Finals 2015, also ist es knapp 4 Jahre her, dass Roger Federer Novak Djokovic besiegt hat. Und er hat sehr, sehr viel Effort da reingebracht. Auf jeden Fall, den ersten Satz gewann Roger Federer mit 6-4 und er servierte einfach durch. Im zweiten Satz hatte Novak Djokovic bei einem Aufschlagspiel von Roger Federer genau eine Chance. Das war beim Stand von 2-1. Djokovic führt 2-1 und da hat er einen Breakball. Und da konnte Roger Federer diesen Breakball abwehren und ansonsten hatte er keine Probleme bei eigenem Aufschlag. Das war, glaube ich, das einzige Aufschlagspiel, auch bei zum 1-1 hatte Federer, musste er einmal über Einstand gehen, aber diese beiden Aufschlagspiele, das waren die einzigen, wo Federer wirklich mal so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen ist bei eigenem Aufschlag.
Ja, und es waren aber die einzigen, wo er, glaube ich, nicht recht schnell einen Ass setzen konnte oder über einen ersten Aufschlag ein, zwei Punkte gewinnen konnte. Und das war eben etwas, was wir von Federer kennen, dass wenn er den Rhythmus über den eigenen Aufschlag bestimmt, und exakt so ist es heute gewesen, dass er eben sehr schnell 1, 2, 3 Punkte gemacht hat. Und dann ist es ja auch egal fast, ob er noch über einen längeren Ballwechsel gehen muss, ob er mal einen längeren Ballwechsel verliert, ob er sich auch mal 1, 2 vielleicht nicht ideale Netzangriffe gönnt, wie es Ende des ersten, Anfang des zweiten Satzes war, weil er sich darauf verlassen konnte, dass er diese freien Punkte bekommen würde gegen Djokovic. Und die hat er heute in überragender Manier bekommen. Und er hat dann in der Pressekonferenz angemerkt, hey, ich habe ja auch sehr gut gegen ihn aufgeschlagen in Paris. Da hat er immer wieder Bezug genommen auf das Match letztes Jahr, wo er 6-7 im dritten Satz gegen Djokovic verloren hat bei dem Paris Masters, also in Bercy zum Ende des Jahres. Und genauso in Wimbledon diesem Jahr hat er ja auch weitestgehend gut aufgeschlagen. Klar waren ein, zwei Phasen dabei, wo es nicht lief, aber ansonsten war er auch dort in der Lage, über den Aufschlag den Ton zu setzen. Und
er hat über den Aufschlag den Ton gesetzt und beim 2-2 hat er sich das Break geholt zum 2-3. Auch da war es wieder, Federer kam sofort mit 40-0 in Führung und das war ab dem Zeitpunkt, ab dem Djokovic den Aufschlag verloren hatte, da hat er so ein bisschen ausgecheckt aus dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Er hat dann wirklich nicht mehr zu 100% gespielt. Das ist eine Vermutung meinerseits und ich kann da jetzt auch gar nicht so groß was drüber sagen und er wird aber auch was anderes sagen, aber zu dem Zeitpunkt sah er nicht mehr so aus, als könne er das Match in irgendeiner Weise noch drehen.
Es war eine Phase, muss man dann auch sagen, wo er sich den Ellbogen leicht überdreht hatte. Also es war auch in der Zeitlupe nur schwer zu erkennen, exakt was passiert war. Er war an den Ball rangelaufen und ich würde sagen, aus der Bewegung heraus ist er fast ein bisschen überdehnt
hat er sich.
Überdehnt, das ist hier das richtige Wort. Und er wurde nachher darauf angesprochen und gesagt, hoffentlich ist es kein Problem für das Davis Cup Finale, was wir nächste Woche noch erleben werden. Und er hätte weiterspielen können, man hätte es schon gespürt. Und das, denke ich, hing alles ein bisschen zusammen, wo er einfach merkte, Federer ist zu gut heute, ich komme da nicht wirklich ran, mein Körper will vielleicht auch nicht so sehr. Und dann hat er so ein bisschen das zum Ende laufen lassen. Und gerade das letzte Aufschlagspiel ging ihn vielleicht 1,5-2 Minuten weg.
Das letzte Aufschlagspiel ging mit 0-40 dann auch verloren von Novak Djokovic. Da hat er dann tatsächlich ausgecheckt und Roger Federer gewinnt zum 23. Mal im 49. Vergleich gegen Novak Djokovic und das erste Mal seit 4 Jahren. Ich habe es am Anfang erwähnt, es war über weite Strecken fast die perfekte Leistung. Roger Federer hat so schwach angefangen, in dieses Turnier zu starten. Er hat gegen Dominic Thiem verloren, hat nicht gut gespielt. Und hat sein zweites Spiel dann gewonnen gegen Matteo Berrettini. Auch da war es eher glanzlos. Aber das war heute, da ist er von vornherein aber wirklich mit einem Blitzstart aus den Startlöchern gekommen und hat überhaupt nicht mehr zurückgeschaut. Es war wirklich eine bärenstarke Leistung. Vielleicht eine der stärksten Leistungen, die er dieses Jahr gebracht hat.
Oh, bestimmt. Vor allem, wenn man natürlich den Gegner in Betracht zieht, der immerhin noch Novak Djokovic war und eben nicht die Nummer 57 oder so in der Welt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann er das für den Rest des Turniers mitnehmen? Oder hat ihm heute das Matchup gut gelegen oder war einfach unglaublich gut vorbereitet? Also da bin ich gespannt drauf. Kann er das mitbringen ins Wochenende hinein? Wenn ja, dann können wir hier wirklich noch sehr hohes Niveau am Wochenende sehen.
Roger Federer ist also in dieses Halbfinale eingezogen. Jetzt lass uns nochmal reinhören in die Pressekonferenzen, denn als erstes war Novak Djokovic auf dem Podium und er hat so ein bisschen erzählt, was für ihn den Ausschlag gegeben hat. Das hören wir jetzt.
There was not much that I did right this match, to be honest. I mean, realistically, I was better player in all aspects and absolutely deserved to win. He served great, moved well, and returned my serve very well. So from his end, I think he did everything right. From my end, I was just playing too neutral. I couldn't read his serve well and just a pretty bad match from my side.
Und dann können wir gleich noch danach hören, was Roger Federer zum Besten gegeben hat, als er nämlich nach seinem Match gefragt worden ist und er hat eine sehr lange Antwort gegeben. Das hören wir jetzt nochmal.
I mean, yeah, there is a lot that goes into a match like this. I spoke at length to the team before, probably over an hour 15, about all the different possibilities, about what can happen. They told me what they think is going to happen. We shared those feelings, and when you walk out, you just don't know if any of it is going to work out or come the way it will. And I felt from the get-go, I actually had good rhythm off the baseline and on the serve, and that I felt like he was living dangerously if he was not going to play great tennis, and that was a good feeling to have. But then again, that doesn't mean much because Novak has done an unbelievable of a job in his career to find ways, you know, to either make you play bad or to just be better on you on the day or squeeze another victory out like the way he did at Wimbledon. So I knew the beginning wasn't key, but I knew it was important, and I had a great run on the serve as well throughout, I think, that first set. And I was able to keep the pressure going and mix up my game because he was playing incredibly aggressive at one point midway through the first set, which surprised me a little bit. So, I think things just worked very well for me tonight. It was one of those nights where, you know, I was clear in the game plan. I got what I kind of expected. And it was a great feeling at the very end, and the reaction showed.
Hier hat er dann auch nochmal gesagt, dass er mit seinem Team vorher 1,25 Stunden gesprochen hatte und dass er sich wirklich groß vorbereitet hat und wirklich stark vorbereitet hatte. Er hat in diesem Spiel wirklich nichts dem Zufall überlassen, gar nichts.
Naja, da ist dann vielleicht nochmal der Kontext eben ganz interessant, was er gesagt hatte, dass Paris, wo er ja nicht angetreten ist oder dass er das ausgelassen hat, weil er eben hier gerne gewinnen würde, weil er auch gerne ein großes Turnier in diesem Jahr gewinnen möchte. Und das hier ist die beste Chance. Und jetzt hat er natürlich den schwierigsten Gegner ausgeschaltet. Und er hatte es in der Hand, eben diesen Gegner rauszunehmen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das für ihn A natürlich, obwohl er gesagt hat, hey, bei Wimbledon-Niederlage bin ich schon längst weg, aber A, das war wichtig für ihn, da bin ich mir ziemlich sicher. Und B, hey, er hat sich hier selber die Tür geöffnet, um das Turnier zu gewinnen. Natürlich, es sind Spieler dabei, die ihn schlagen können, aber er selber wird sich jetzt hier als Favoriten sehen.
Roger Federer ist im Halbfinale. Novak Djokovic muss die Sachen packen. Einer von den Big Three ist also draußen. Morgen könnte der zweite folgen. Rafael Nadal kämpft noch um den Einzug ins Halbfinale. Alexander Zverev, sollte der gewinnen, sind er und Stefanos Tsitsipas dabei. Es gibt noch eine Konstellation, wo Rafael Nadal dann auch Gruppenerster werden könnte. Dann hätten wir das Spiel Federer gegen Nadal im Halbfinale. Würde ich wohl auch nehmen, also na, wenn es nach mir geht. Wir haben ein anderes Spiel noch heute Nachmittag gehabt, das zwischen Dominic Thiem und Matteo Berrettini. Dominic Thiem stand schon vorher als Gruppenerster fest, wegen des Head-to-Head, weil er sowohl gegen Djokovic als auch gegen Federer gewonnen hatte. Der erste Satz ging mit 7-6 an Matteo Berrettini, der hier auch dem Publikum noch was zeigen wollte. Bislang war er immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Ja, das ist der überhaupt keine Chance haben wird. Und hier hat er aber heute gezeigt, zu was er imstande ist und zu was er leisten kann, wenn man ihn lässt, beziehungsweise wenn er gut drauf ist. Er hatte in Shanghai gegen Dominic Thiem gewonnen in 2 Sätzen. Er hatte in Wien nur in knapp 3 Sätzen verloren. Also wir wussten, dass dieses Matchup durchaus schwierig ist für Dominic Thiem. Im 2. Satz, nachdem Thiem das Break hinnehmen musste, hat er so ein bisschen, auch hier wieder natürlich eine Außenwahrnehmung von mir, vielleicht ein bisschen laufen lassen, weil er vor 2 Tagen erklärt hatte, dass er erkältet sei und dass er eventuell nicht zu 100% gut drauf sei. Er wusste aber, dass er Erster ist in dieser Gruppe. Deswegen hat er es vielleicht so ein ganz kleines bisschen laufen lassen. Berrettini hat sich hier mit einem Sieg verabschiedet, wird dann jetzt auch nochmal zu den Davis Cup Finals fahren. Für Dominic Thiem war es wichtig, er ist gesund. Er hat in der Pressekonferenz hinterher gesagt, wenn ich mich in 2 Tagen so fühle wie heute, ist alles in Ordnung und ich bin gut drauf. Und von daher können wir nur darauf hoffen, dass er jetzt noch ein bisschen mehr gesundet und dass am Samstag jedenfalls keine Erkältung zwischen ihm und einer guten Leistung steht.
Ja, und die 200 Punkte hätte er sicherlich gerne mitgenommen, weil die trägt er durchs ganze Jahr. Aber er kann ja nur den Anspruch nach den ersten Tagen hier in London haben, das ganze Turnier zu gewinnen. Und da wird er alles dran ausrichten. Und hätte er heute den ersten Satz gewonnen, dann versucht er wahrscheinlich, das auch in 2 Sätzen nach Hause zu bringen und eben diese Punkte einzustreichen fürs Jahr. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade gesagt, Federer wird sich als Favorit sehen. Thiem muss sich hier als Mitfavorit sehen oder als Favorit auf den Titel. Und von daher, das kann das einzige Ziel sein.
Matteo Berrettini, wie gesagt, hat sich hier ordentlich verabschiedet. Mit 1 Sieg und 2 Niederlagen ist er rausgegangen aus dieser Gruppe. Und wir können sagen, ja, das passt schon für Matteo Berrettini. Sein erster Auftritt, er wurde so ein bisschen überpowered von den anderen Spielern und jetzt nicht von Dominic Thiem, aber von Roger Federer und Novak Djokovic. Und trotzdem kann man sagen, mit dem Jahr, nachdem er Top 50, noch nicht mal Top 50 war Anfang des Jahres, ist das ja nur ein Traum, den er hier gelebt hat.
Ja, und für ihn sind die Punkte wiederum wichtig. Er hat um einiges weniger Punkte als ein Thiem. Er wird viel verteidigen müssen zu Beginn nächsten Jahres. Er hat viele kleinere Turniere mit sehr guten Resultaten zu Beginn des Jahres bestritten. Und hier hat er jetzt eben das Äquivalent mitgenommen von einem Finale bei einem 250er, ein bisschen mehr an Punkten sogar. Oder das Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier oder das Halbfinale bei einem 500er. Das sind für ihn sehr wichtige Punkte. Für Thiem geht es wirklich darum, das Turnier zu gewinnen. Für Berrettini geht es auch darum, einfach diese Punkte einzustreichen.
Das war das Einzel. Im Doppel haben wir heute auch die 2 Halbfinalisten ermittelt bekommen. Ein Halbfinalistenpaar stand schon fest, Raven Clarnson und Michael Wienes. Die hatten die ersten beiden Matches gewonnen, haben heute gegen Ivan Dodig und Filip Polaschek mit 6-7 und 4-6 verloren. Auch für Dodig und Polaschek nochmal ein schöner Erfolg hier am Ende dieses Turniers. Sie hatten vorher 2 Niederlagen einstreichen müssen. Am Nachmittag gab es schon ein Winner-Takes-It-All-Spiel zwischen Lukas Kubot und Marcelo Miller auf der einen Seite und Rajiv Ram und Joe Salisbury auf der anderen Seite. Und bis zum 4-4 im zweiten Satz. Ram und Salisbury hatten den ersten Satz mit 7-6 gewonnen. Bis zum 4-4 im zweiten Satz sah es so aus, als Kubot und Melo nicht an den Aufschlag von Ramon Salisbury rankommen würden. Dann kam das Break für die polnisch-brasilianische Kombination und dann auch der zweite Satz. Und im dritten Satz hatten sie dann die Oberhand mit 10-7 im Match-Tiebreak. Und Kubot und Melo stehen jetzt auch im Halbfinale zusammen mit Raven Klaassen und Michael Venus. Es ist die Nummer 2 und die Nummer 5 hier weitergekommen aus dieser Gruppe. Die Nummer 4 und die 8 ist draußen. Kubot Melo waren die Favoriten, sind jetzt auf Platz 2. Mit Raven Klaassen, Michael Venus hatte ich nicht unbedingt gerechnet.
Ja, ich glaube, denen liegt hier schon der Belag. Raven Klaassen, einer der besten Return-Spieler der Welt. Sonst wahrscheinlich einfach kein absoluter Top-Spieler, aber das kann er. Und ich habe das Gefühl, dass er es gerne hat, wenn die Aufschläge dann eben auch flach und hart kommen. Und das tun sie hier. Und da kann er sich dann reinlehnen, da kann er dann eben auch ausnutzen, wie schnell er auf sowas reagieren kann. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil für die beiden hier. Ich würde sie immer noch nicht als Favoriten sehen. Ich gehe davon aus, dass sie im Halbfinale auch ausscheiden werden. Aber für die beiden ist es natürlich auch eine enorme Geschichte.
Wie gesagt, die beiden Doppel stehen fest. Morgen werden wir zwei weitere Doppel erleben, beziehungsweise vier weitere Matches erleben. Morgen Nachmittag gibt es dann das Spiel, jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, Entschuldigung, gibt es um 12 Uhr englischer Zeit, 13 Uhr deutscher Zeit, das Spiel zwischen Kevin Kravitz, Andreas Mies auf der einen Seite und Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der anderen Seite. Alle vier Doppel können noch weiterkommen, deswegen ist es im Moment sehr schwierig. Selbst wenn Kravitz und Mies morgen gewinnen, könnte es sein, dass sie nicht weitergekommen. Es liegt am Ergebnis zwischen Pierre Gerber, Nicolas Mahü und Jean-Julien Roger und Horia Tekau. Kravitz und Mies müssen gewinnen und müssen nur ein bisschen darauf hoffen, dass Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahü gegen Roger und Tekau gewinnen. Also da ist noch eine ganze Menge an Rechnerei drin. Nicht viel Rechnerei ist in der Geschichte rund um Alexander Zverev drin. Wenn er morgen gegen Daniil Medvedev gewinnt, steht er zusammen mit Stefanos Tsitsipas im Halbfinale. Er kann sich Rafael Nadal auf den Kopf stellen. Er wird nichts machen können, weil der direkte Vergleich für Alexander Zverev in diesem Fall sprechen würde. Stefanos Tsitsipas hat das beste Satzverhältnis. In diesem Fall wäre es dann so, wenn Rafael Nadal gegen Stefanos Tsitsipas gewinnt, muss, wie gesagt, Zverev gewinnen. Wenn Zverev gewinnt, ist er auf jeden Fall im Halbfinale. Es gibt sogar noch eine Möglichkeit, dass Zverev mit einer knappen Dreisatzniederlage gegen Daniil Medvedev ins Halbfinale kommt. Dafür müsste aber Stefanos Tsitsipas dann Rafael Nadal schlagen. Also auch da ist noch ein bisschen drin, aber wir können sagen, Alexander Zverev, wie 2017, wie 2018, in seinem dritten Spiel hat er noch alles bei sich. Er kann alles selber entscheiden, hat alles selber in der Hand. Viel besser geht's ja nicht.
Bin gespannt, wie es diesmal ausgeht. Medvedev gehe ich davon aus, wird es nicht hergeben, wird es nicht wegschenken, warum auch. Er hat gut gespielt gegen Rafael Nadal, er hat es nicht gut zu Ende gebracht, aber er hat gut gespielt. Bin mir absolut sicher, dass er hier gerne noch, zumindest im letzten Einzelturnier des Jahres, ein kleines Ausrufezeichen setzen würde. Und wenn er dabei dann Zverev mit aus dem Turnier nimmt, dann wird er darüber auch nicht traurig sein.
Das glaube ich nämlich auch. Daniil Medvedev gegen Alexander Zverev um 21 Uhr deutscher Zeit live auf Sky. Vorher um 19 Uhr Jean-Julien Roger, Horia Tekau gegen Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahü. Um 13 Uhr deutscher Zeit Kevin Kravitz, Andreas Mies gegen Juan Sebastian Cabal, Robert Farah. Und um 15 Uhr, nicht vor 15 Uhr, Stefanos Tsitsipas gegen Rafael Nadal. Das war Tag 5 hier bei den ATP-Finals. Kleines Zwischenfazit, das macht schon derbe Spaß, dieses Turnier.
Ja, ist ein gutes Turnier bisher. Würde ich dir zustimmen. Liegt aber eben auch daran, glaube ich, dass wir neue Gesichter im Halbfinale haben, dass wir Tsitsipas und Team dort schon sicher haben, dass sie es beide auch mit guten, teils erstaunlichen Siegen erspielt haben. Und von daher, ja, vielleicht kriegen wir sogar eine Situation, wo wir jetzt noch einen der Jungen mit durchnehmen in Form von Zverev oder mit erstaunlichen Leistungen irgendwie noch Medvedev. Dann würde hier mal so richtig frisches Blut reinkommen.
Eine Nachricht haben wir noch. ATP Cup sind die letzten 6 Nationen zugelost worden. Australien hat ja eine Wildcard bekommen. Jetzt sind die letzten 6 Nationen noch ausgelost worden, die mit dabei sind beim ATP Cup ab Anfang Januar. Bulgarien, Chile, Polen, Uruguay, Moldau und Norwegen. Kasper Ruud, Radu Albot, Pablo Cuevas, Hubert Hurkacz, Christian Garin und Grigor Dimitrov haben dafür gesorgt, dass ihre Nationen mit dann beim ATP Cup dabei sind. Es gibt einige Spieler, die jetzt, oder beziehungsweise alle Spieler, die committed sind für dieses Turnier, sind jetzt auch bekannt gegeben worden. Da gibt es auf der Seite vom ATP Cup gibt es dann eine große Übersicht, welche Namen das sind. Und wir werden also jetzt die 24 Nationen wissen wir. Und ab Anfang Januar geht es los. 5 Wochen nach dem Ende der ATP, der Davis Cup Finals, haben wir dann den ATP Cup Wie das funktionieren soll in den nächsten Jahren, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht gibt es da noch Terminänderungen. Da gibt es einiges an Gerangel bzw. einiges an Diskussionen abseits des Tennis. Aber das ist die Nachricht, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Das war's für heute mit dem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns wie immer. Diesen Spruch hört ihr immer am Ende der Sendung. Über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, folgt uns auf Twitter und Facebook. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder mit dem Daily. Und dann wissen wir auch, ob Alexander Zverev im Halbfinale dabei sein wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.